Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 17. September 2024. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Dieser Live-Read entführt uns einerseits in die romantischen Gefilde der Karibik, andererseits konfrontiert er uns aber auch mit einer bedauerlichen politischen Realität. Die wirtschaftliche Freiheit in der Schweiz wird kleiner. Denn am 1. Oktober tritt das neue Tabakproduktegesetz in Kraft. Ab dann ist es für Zigarrenhändler verboten, Gewinnspiele mit Preisen zu veranstalten oder Zigarren zu verschenken. Aus diesem Anlass ergreift das Manuels, die bekannte Spezialitätenhandlung für Zigarren, Rum und Kaffee in Zürich, die Initiative für ein letztes Preisausschreiben, das wir freudig auf Weltwoche Daily ankündigen. Zu gewinnen gibt es eine 25er Kiste kubanischer Zigarren, und zwar in der weltweit hochbegehrten Ausführung Coiba Robusto im Wert von 1.977 Franken 50. 1.977 Franken 50 in dieser schmucken Box hier Coiba Robusto. Auf diese Weise verabschiedet sich das Manuels würdig von einem Stück Freiheit. Bedauerlich, aber auch eine letzte Möglichkeit von dieser Freiheit Gebrauch zu machen. Die Teilnahme an der Verlosung ist ganz einfach. Registrieren Sie sich vor dem 30. September unter www.manuels.ch/die letzte Kiste. Die letzte Kiste immer mit Bindestrich. Ich wiederhole: www.manuels.ch/die letzte Kiste und Manuels schreiben Sie ohne Doppel-L, einfach M-A-N-U-E-L-S. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt zu den Nachrichten des Tages. Schüsse auf Golfplatz. Biden und Harris sind für Trump mitschuldig. Ein neuerlicher Attentatsversuch in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den früheren Präsidenten und jetzigen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump gibt zu reden. Und mir fällt auf, dass in den Medien, in den schweizerischen etwas weniger ausgeprägt als in den deutschen, aber wenn ich die Boulevardzeitung Blick anschaue, dann auch hier, diese Meldungen sind unterlegt mit aggressiven Bildern von Trump, mit der Botschaft, die natürlich klar machen soll, eigentlich ist ja Trump selber verantwortlich dafür, dass auf ihn gefeuert wird, aufgrund seiner Rhetorik, aufgrund der von ihm, wie es heißt, lancierten Polarisierung. Ich finde das hochinteressant, weil im umgekehrten Fall das undenkbar wäre. Stellen Sie sich vor, wenn auf einen Joe Biden oder auf eine Kamala Harris geschossen würde. Ist ja klar, dass für die Medien dann Donald Trump der Schuldige wäre. Schießen Sie auf Trump, ist auch Trump der Schuldige. Und die Fehlüberlegung, mal abgesehen vom ganz Grundsätzlichen, die Fehlüberlegung hier ist natürlich, dass man immer so tut, als sei beispielsweise ein Donald Trump der Verursacher einer Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft. Dabei ist ja in der Politik es immer so, dass es beide Parteien braucht. Es braucht immer zwei, die sozusagen in einer Polarisierung gegenüberstehen. Und das ist immer ein Symptom für eine Entwicklung, die nicht gut ist. Und die Spaltung wird natürlich genauso vorangetrieben, wenn man schon diesen Begriff verwenden will, wird natürlich genauso vorangetrieben von den Machthabenden, von den Regierenden, zum Beispiel von einem Joe Biden, der ja kaum eine Gelegenheit versäumt hat, die Wähler von Trump, auch Trump selber, immer wieder aufs Fürchterlichste herabzusetzen und da als eben nicht satisfaktionsfähig zu bezeichnen. Und die Unterstellung, dass hier ein Donald Trump, der ja im Grunde nur durch den Unmut der Leute angesichts dieser obrigkeitlichen Arroganz in die Position gekommen ist, in der er heute ist, das wird komplett ausgeblendet. Übrigens auch in deutschen Zeitungen, ich komme dann in der internationalen Ausgabe noch drauf, ist das so zu beobachten. Fürchterliche Unwetter in Niederösterreich, angespannte Lage im Hochwassergebiet. Natürlich wird das jetzt alles auch ausgeschlachtet und ausgewertet für den österreichischen Wahlkampf. Diese tragischen Ereignisse, die schon viele Todesopfer gefordert haben. Man versucht natürlich hier etwas die rechten Parteien ins schiefe Licht zu rücken bezüglich des Themas Klimawandel. Man gibt ihnen gewissermaßen die Schuld an einer institutionalisierten Verharmlosung. Da möchte ich einfach darauf hinweisen, dass neben den Klimaveränderungen, die es gibt, die ja unbestritten sind, auch die Unterstellung, jemand würde das leugnen, dass es Veränderungen im Klima, also ich kenne niemanden, der das macht. Der Unterschied besteht eben darin, also wie katastrophisch man das beurteilt. Das ist ja die Unfähigkeit zu diskutieren, die man heute beobachten kann. Wir sehen es ja auch im Ukraine-Krieg. Ist einer nicht bereit, mitzumachen bei der absoluten Verdammung zum Beispiel von Putin, sondern man verdammt ihn nur relativ oder kritisiert ihn nur relativ, dann werden sie schon was verharmloser an den Pranger gestellt. Und hier ist natürlich das Gleiche. Wenn sie nicht unterschreiben, der militanten Rechthaberei in Bezug auf den Klimawandel, dass eben der katastrophische Klimawandel und nichts anderes daran schuld sein soll, dass es jetzt mehr regnet oder dass solche Überschwemmungen stattfinden, dann werden sie eben bereits verleumdet. Das zeigt, dass ein erhebliches Maß an Unentspanntheit unsere gesellschaftliche Realität auszeichnet. Was allerdings eben zu kurz kommt, abgesehen von einigen Artikeln, die ich auch gesehen habe heute Morgen, ist eben der Hinweis, dass die Verbetonierungspolitik auch ein wichtiger Faktor ist bei solchen Überschwemmungen, dass hier eben der Wasserabfluss nicht stattfinden kann. Also auch solche technischen Dinge, die jetzt nicht quasi an die Wurzel des CO2-Ausstoßes reichen und an diese Fantasien gewissermaßen das Weltklima wie mit dem Thermostatregler im eigenen Wohnzimmer dazu kontrollieren, dass diese Erklärungen, diese, ich sage jetzt mal etwas handfesteren Beanstandungen konkreter Missstände, die kommen zu kurz. Das ist natürlich jetzt vor allem auch wahlkampfbedingt. Schweiz macht Vorschlag für eine Schutzklausel. Ja, das ist vielleicht noch interessant, dass jetzt Vorschläge herumgeistern bezüglich einer Drosselung der Migration. Und da ist einfach immer wieder darauf hinzuweisen, dass im Dezember 2016 das Parlament, das sich jetzt wendehälsig profiliert oder profilieren möchte, als migrationsbewältigende Kraft, dass genau dieses Parlament in einer etwas anderen Zusammensetzung, aber mit den gleichen Parteien, dass dieses Parlament im Dezember 2016 den Volksentscheid der Schweizerinnen und Schweizer und der Kantone gegen die Masseneinwanderung sabotiert hat. Man hat damals den Leuten das Versprechen gegeben, das braucht's nicht. Wir haben eine ganz wirksame andere Lösung hier mit entsprechenden Dosierungen. Das hat hinten und vorne nicht funktioniert, denn seit 2016 geht die Migration wieder steil nach oben. Die SVP hat darauf hingewiesen, sie wurde ausgelacht, sie wurde angeprangert, auch von den Medien. Aber eben nichts ist schneller als das Vergessen in der Politik und auch bei den Journalisten. Schicksalswahl in Brandenburg. Vom Abschneiden der SPD hängt auch das Schicksal von Kanzler Scholz ab. Ja, wird Kanzler Scholz der Joe Biden der Bundesrepublik, der Kanzler von der traurigen Gestalt? Ich kenne Olaf Scholz nicht persönlich, aber ich glaube, es ist jetzt schon klar, dass er nicht als einer der großen Kanzler in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen wird, sondern eher als eine, ja, vielleicht Übergangsfigur von einer gewissen, das hat mir ein früherer Politiker aus der SPD einmal so gesagt, als ein Kanzler von einer gewissen Belanglosigkeit. Dann sind Parlamentarier dabei, eine Lex China zu verabschieden, um die bessere Kontrolle von Investoren aus dem Ausland zu erreichen, kritische Infrastrukturen zu schützen vor ausländischem Zugriff. Richtig ist an diesem Vorstoß, dass man versucht, schweizrelevante, systemrelevante Infrastrukturen vor ausländischen Übernahmen zu schützen. Falsch ist, dass man das etikettiert als Lex China und damit natürlich China bereits wieder in Misskredit bringt und China öffentlich anprangert, was eine Dummheit ist, denn wenn man unter befreundeten Ländern, die auch eng zusammenarbeiten seit vielen Jahrzehnten, wenn man ein Problem hat, dann diskutiert man das ja auch wie im privaten Bereich, nicht öffentlich. Ich prangere ja meine Freunde nicht öffentlich an, wenn ich ihnen mitteilen möchte, dass ich mit etwas nicht einverstanden bin. Der Fehler hier ist auch, dass man das auf China konzentriert. Denn relevante Infrastrukturen müssen ja auch geschützt werden vor anderen Übernahmen. Denken Sie an eine UBS, die Bank, das Inlandgeschäft. Wollen wir, dass das die Amerikaner übernehmen und dann allenfalls den ganzen Geschäftskundenverkehr in der Schweiz kontrollieren? Möchten wir nicht. Möchten wir, dass der Flughafen Zürich von Deutschland übernommen wird, auf das sie ihn schließen, damit wir dann in Frankfurt oder München auf den Flieger steigen müssen? Nein, möchten wir nicht. Und deshalb muss man sich lösen von solchen populistischen Anprangerungen einzelner Staaten und muss zum systematischen Problem zurückkehren und dort ansetzen. Und das würde heißen, dass wir kritische Infrastrukturen schützen müssen gegen Übernahmen, egal aus welchem Land. Das wäre die vernünftige Sache, aber hier versuchen eben Parlamentarier wie Marcel Dobler von der FDP oder die Jacqueline Badran von der SP, versuchen hier Kapital aus diesen, ja, in den Medien und auch in der Politik geschürten antichinesischen Gefühlen zu schlagen. Das ist hier der Hintergrund. Was ist eine kritische Infrastruktur? Woran können Sie das sehen? Ganz einfach, eine kritische Infrastruktur, eine systemrelevante, schweizrelevante Infrastruktur ist eine Infrastruktur, bei der wir die nicht einfach schließen können, ohne dass die Schweiz ein Problem hätte. Würde man den Flughafen Zürich schließen, hätte die Schweiz ein Problem. Würde man das Inlandgeschäft der UBS von heute auf morgen schließen, hätten wir ein Problem. Würde man das Schweizer Eisenbahnnetz schließen, von einem Tag auf den anderen, hätten wir ein Problem, oder auch die Autobahn. Also daran können Sie sehen, was die kritischen Infrastrukturen sind, die wir, egal in welches Land, nicht in ausländische Hand geben dürfen. Polen ruft den Katastrophenzustand aus. Es ist nicht vorbei, es bleibt dramatisch. Fürchterliche Bilder da aus Österreich und aus den ostmitteleuropäischen Gefilden. In Toretsk herrscht Häuserkampf. Krieg in der Ukraine, Offensive in Kursk. Es mehren sich die Zweifel auch bei den zuvor siegesgewissen und siegesbegeisterten, dass sich da das Geschehen, das Schlachtgeschehen in der Ukraine endgültig zu Ungunsten der Regierung Zelensky wenden könnte. Wir hören auch verwirrende Signale, zum einen Friedensbemühungen, zum anderen den Ruf nach Langstreckenwaffen, um russische Ziele angreifen zu können. Da stehen die Alliierten noch auf die Bremse, möchten das nicht zulassen. Zelensky zusehends verzweifelt, zusehends unter Druck. Und man kann nur hoffen, dass die fürchterlichen Ereignisse jetzt aktuell dann tatsächlich in gewissermaßen die Schlusskurve münden von Friedensverhandlungen. Jeder Krieg endet mit Verhandlungen, und es ist ja im Grunde ein Hohn, dass man dafür selbst in einer Schweiz kritisiert wurde, wenn man schon frühzeitig nach Verhandlungen rief und wenn man gesagt hat, eine Riesentragödie, dass man damals im April 22 keine Einigung herbeiführen konnte. Aber damals waren es eben die Amerikaner, die Briten, die gesagt haben, nein, da liegt noch mehr drin, wir können diese Russen schwächen mit der Ukraine. Und hier hat sich doch der Westen einmal mehr aufs Brutalste vergambelt und aufs Brutalste vor allem natürlich auf Kosten der Ukrainer, aber eben auch auf Kosten der Deutschen und der Europäer, die natürlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich vermute, wenn jetzt tatsächlich das so laufen sollte, der Krieg zu Ende gehen sollte, irgendwann, ausgestanden ist es noch nicht, dann wird die Gehässigkeit vermutlich noch mehr zunehmen. Und wir müssen uns einfach darauf gefasst machen, dass dann die Flüchtlingswellen aus der Ukraine, obwohl dieses Land ja in weiten Teilen nach wie vor zu besiedeln wäre und auch nicht durch den Krieg betroffen ist, dass dann Flüchtlingswellen auf die Schweiz zukommen. Und davon ist noch erschreckend wenig die Rede. Da sehe ich erstaunlich wenig politisches Bewusstsein, diesen Missstand ins Visier zu nehmen, denn bereits heute sind ja Millionen von Ukrainern im Ausland, die im Grunde dann auch beim Wiederaufbau verlangt und benötigt würden. Und die Schweiz ist hier wieder in der Rolle eines Landes, das einerseits zahlt für den Wiederaufbau, der dann massiv sehr viel kosten wird. Gleichzeitig bezahlt man dann aber auch für die Flüchtlinge, die hier sind. Man zahlt also doppelt, anstatt hier mit einer schlüssigen Politik fokussiert vorzugehen. Und die Ukrainer, die hier sind, die müssten ja, wenn dieser Krieg sich dem Ende zuneigt, auch tatsächlich wieder nach Hause gehen. Ich sehe aber auch hier nicht den politischen Willen, das durchzusetzen. Dann haben wir einen Eklat in der Europäischen Union, Thierry Breton, der langjährige Kommissar tritt beleidigt zurück. Frau von der Leyen hat da ein Führungsgerangel verursacht. Das wird kritisiert. Und Deutschland weitet seine Grenzkontrollen aus, obwohl die Regierung früher immer das Gegenteil gesagt hat. Das allerdings hat in der Schweiz nicht dazu geführt, dass wir unsere Grenzkontrollen ausweiten. Dann Markus Mäder, Staatssekretär für Sicherheitspolitik, ist ein NATO-Turbo, wie ich hier in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung lesen kann. Es geht um Übungen mit der NATO, nicht um die Teilnahme an Konflikten. Ja, das ist die Tragödie, dass unsere Sicherheitsbeamten Unsicherheit produzieren, indem sie die Schweiz immer tiefer in diese Militärbündnisse hineinführen. Und eine einflussreiche Zeitung wie die NZZ gehört hier ganz klar zu den Kampfblättern. Die NZZ möchte die Schweiz in diese internationalen Militärbündnisse hineinziehen. Das ist natürlich das Gegenteil einer neutralen Haltung. Ich empfinde das als sehr, sehr gefährlich. Und man merkt auch, wie entschieden und wie ernst es einer NZZ damit ist, denn alle, die eine andere Sicht haben, werden ja auch persönlich angegriffen, werden diffamiert, einfach weil man diese Agenda sehr selbstbewusst, um nicht zu sagen überheblich, vertritt, dass die Schweiz hier unbedingt in die NATO gehen sollte. Und ich muss ja immer etwas schmunzeln, kein Tag ohne ein NATO-Beitrittsartikel in der Neuen Zürcher Zeitung. Nein, jeden Tag ist es nicht so, aber sie sind also da schon ganz stark am Drücken. Das die Meldungen des Tages, meine Damen und Herren. Wir werden gleich zurückkommen bei den internationalen News. Sehr interessant, was auch da läuft. Und ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Machen Sie es gut. Vergessen Sie nicht den Wettbewerb von Manuels aus unserem Live-Read der gesprochenen Werbeanzeige. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon einen entspannten Tag, einen leider etwas regnerischen Tag muss ich Ihnen wünschen. Aber wenn es draußen regnet und finster ist, dann geht wenigstens hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde jeden Tag die Sonne auf und ein Licht entzündet sich, das Licht hoffentlich der Aufklärung. Die Taschenlampe der reinen Vernunft soll hier am Flackern gehalten werden. Wenigstens das, wir bilden uns ja nicht ein, hier den absoluten Durchblick zu verbreiten, aber den relativ größeren zumindest, da können Sie uns beim Wort nehmen. Bis gleich.